So. DocTalk, die zweite Upgrade-Prozess. Wir hatten eben den Wilson dabei für unseren DocTalk, aber der Doc ist heute ein bisschen Banane. Also er hat nicht Banane gegessen, sondern er ist hier Banane rumgelaufen, hat jedes kleine Stöckchen gefunden, darauf rumgebissen. Und das ist keine gute Idee, weil Stöcke splittern und die Splitter dann in den Magen wandern. Und naja, lange Rede und so weiter. Apropos Doc. Wir hatten eben über Lions, über die Löwen gesprochen.
Genau.
Die wir als Thema auf dem Tattoo-Event hatten. Und da, was war das? Ein Tätowierer sagte mal zu dir, dass der Löwe so ein typisch deutsches Symbol ist.
Genau.
Und deswegen hatte ich so im Kopf ziemlich ausgelutscht. Aber was nicht ausgelutscht ist, ist ja dein Connect zu den Löwen.
Ja, genau, da hatten wir ja angefangen. Also dieses Symbol tätowieren, also ein Löwen zu tätowieren, ist wohl so ein deutscher Standard, hat jedenfalls mein Tätowierer gesagt, der jetzt aus einem weit entfernteren Land kommt, und fand ich sehr lustig. Ja, morgen geht's ja los mit dem Football. Und ich bin ja Coach für die Euskirchen Lions. Und Football ist ja ein ganz besonderer Sport, jedenfalls für mich. Ich habe ja viele Sportarten ausprobiert, wie wahrscheinlich du auch, gehe ich von aus. aber Football ist tatsächlich einer, der mich am meisten begeistert hat. Gar nicht so unbedingt auch beim Spielen, was natürlich auch eine unglaublich krasse Zeit war. Aber gerade jetzt, wo ich vor einiger Zeit wieder so als, ja, oder da hineingerutscht bin als Coach, ein bisschen unbeabsichtigt, aber unglaublich spannend, was da so passiert. Und beim Football ist es so, dass es eine der Sportarten ist, die ich kennengelernt habe, in dem du wirklich absolut im Fokus bist, in dem Moment, weil hier die Spielzüge meistens relativ kurz sind. Wir haben zwar eine Spielzeit von ungefähr mit allen Pausen und sowas zusammen etwa 3 Stunden. Die reine Spielzeit ist ja deutlich kürzer, aber es zieht sich halt so lange durch die Pausen. Der Spielzug an sich hat allerdings bloß so eine Dauer von 10 bis 15 Sekunden. Und das ist ziemlich krass, weil du bist in diesen 10 bis 15 Sekunden halt 100% in diesem Moment. Alles andere würde dich auch bestrafen, weil du dann halt ein bisschen triefst und dann würde der Spielzug halt für den Gegner sehr viel besser ablaufen, würde also mehr Raum gewinnen oder was auch immer. Und ich coache die Linebacker. Und die Linebacker sind in der Verteidigung, das ist eine relativ komplexe Aufgabe. Die haben verschiedene Aufgaben, zum einen eine Passverteidigung, aber auch die Laufverteidigung. Die müssen wesentlich mehr tackeln als alle anderen Positionen, weil die eher dazu in die Position kommen, dass sie den Ballträger vor sich haben. Sehr spannend. Und mit denen habe ich zum Beispiel eine sehr interessante Fokusübung. Also ich habe verschiedene Fokusübungen mit denen gemacht, aber eine fand ich sehr interessant. Die kommt aus dem Kung-Fu wohl. Oder jedenfalls habe ich sie von einem Kung-Fu-Meister gesehen. Und zwar wird dort deine Hand auf einen Stuhl, auf den Tisch gelegt und mehrere Leute halten deine Hand von oben fest. Die drücken also runter. Und dann versucht man mit Druck, also mit Kampf gegen diesen Druck, den man oben hat, diese Hand zu lösen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil ja 2 oder 3 Leute in der Regel stärker sind und einen dann nach unten drücken. Wenn man allerdings die Fokussierung ändert, nämlich indem man sich einfach wegdreht und sich nicht mehr auf die Hand konzentriert, sondern auf ein Ziel, was weiter weg ist, zum Beispiel auf die Wand, auf das Tor, was auch immer, was im Hintergrund ist, dann verschwindet dieser Widerstand plötzlich. Und man kann ganz locker die Hand aus dieser Umklammerung lösen, obwohl alle genauso viel Druck ausüben wie vorher. Diese Übung ist unglaublich spannend und zeigt tatsächlich, wie krass Fokussierung funktioniert. Und bei den Linebackern ist es auch extrem, weil sie häufig gegen eine Mauer laufen. Also wir laufen als Linebacker gegen die O-Line. Das sind so relativ große, breite Typen, die halt verhindern wollen, dass wir halt zum Quarterback durchdringen. Und da versuchen wir natürlich, diesen Block aufzunehmen, an dem vorbeizukommen und dann hinten den Ballträger irgendwie zu tackeln. Das ist auch genau dafür, habe ich diese Übung implementiert, weil du halt dich nicht auf dieses Ziel vorne konzentrierst, auf diesen Druck, auf diesen Kampf, den du hast, sondern auf das Ziel, was hinten anläuft.
Ich habe sowas Ähnliches kennengelernt vor vielen Jahren. Das nannte sich Mind Over Matter. Das war ein Seminar von einem Magier, der mit uns trainiert hat, dass wir, so ähnlich wie bei Matrix, dieses Löffel verbiegen, dass wir mit Hilfe unseres Verstandes in der Lage sind, ganz tolle Dinge zu tun. Eine von den Übungen war so ähnlich. Da hatte sich eine Person würde mal sagen, so irgendwas mit um die 80 Kilo auf den Stuhl gesetzt. Zwei Leute, einer rechts, einer links davon, haben jeweils ihren Mittelfinger unter den Stuhl gelegt und dann Mind Over Matter diesen Stuhl hochgehoben. Ohne allzu viel Kraftaufwand. Das war schon echt faszinierend, was geht. Was Materie wirklich, wie relativ das ist, ne? Wie das Mindset da arbeitet. Und in dem Kontext habe ich auch mal tatsächlich einen Löffel verbogen. Das war ziemlich cool. Ich hatte einen Löffel dabei, da habe ich noch ein Foto von. Der liegt auch bei mir in Köln. Und zwar ging es darum, so Uri Geller-like zu fokussieren. Ich habe den Löffel einmal oben, einmal unten angepackt und dann zu fokussieren, wie ich quasi durch die Bewegung der Elektronen hindurch arbeite. Und dann habe ich mit einem Move einen Knoten da reingemacht, also beziehungsweise so eine doppelte Spirale. Das war auch fancy, ne? Und das war jetzt kein manipuliertes Teil. Bedeutet also, im Hier und Jetzt sein und das Mindset entsprechend anzupassen, ist unglaublich kraftvoll.
Ja.
Und das nutzt du auch im Sport.
Das nutze ich auch im Sport, wie wahrscheinlich auch, hoffentlich auch viele andere Trainer.
Ja.
Weil letztendlich, das ist ja auch ein entscheidender Fakt, dass wir uns auf diesen Moment fokussieren beim Sport. Dann können wir natürlich Höchstleistungen auch vollbringen. Ja, und das mache ich auch, wie gesagt, im Football. Ich coache auch mittlerweile die Jugend im Flag Football. Und das ist natürlich noch ein anderer Aspekt, der entscheidend ist, um ja diesen Fortschritt zu erzielen oder beziehungsweise um Sachen zu meistern, von denen man eigentlich gar nicht dachte, ob man sie wirklich hinbekommt oder wie kriege ich sie hin, nämlich Spaß und einfach machen. Und du bist da vorne an meinem Whiteboard vorbeigegangen.
Ja.
Steht so ein Spruch drauf, den ich meinen Kindern neulich mitgegeben habe in die Schule. Also wir schreiben uns immer Nachrichten auf dieses Whiteboard und da habe ich drauf geschrieben, alle haben gesagt, es geht nicht, bis jemand kam, der es nicht wusste, der hat es einfach gemacht.
Ja, genau.
So ein alter Vertriebsspruch auch aus der Vertriebszeit und hier ist es genauso, das heißt genau dasselbe. Wenn wir also diesen Kampf loslassen, also wenn wir nicht in den Kampf gehen, sondern das tatsächlich die Situation annehmen, so wie es jetzt ist und uns einfach darauf konzentrieren, was wir wollen, und unseren Fokus darauf richten, dann wird es wesentlich einfacher. Und wir haben das wahrscheinlich, viele kennen das wahrscheinlich auch aus Beziehungen zum Beispiel. Also wir bekommen immer das, was wir nicht wollen. Weil das Universum jetzt zum Beispiel.
Ja, oder? Ist das bei dir so?
Ja. Ja. Das Universum, der Kopf, die Materie, wie auch immer man das benennen möchte, kann dieses Wort nicht einordnen.
Dann formulier es mal positiv.
Genau. Es geht. Ah, unsere Nachbarn sind auch unterwegs. Ja, also dieses Nicht, also das kommt zum Beispiel aus dem NLP, wenn wir etwas negativ formulieren, dann ist es schwieriger für uns, das umzusetzen, weil es nicht an sich nicht funktioniert. Also ich will etwas nicht, führt dazu, dass unser Unterbewusstsein daraus ein Ich will macht. Also ich will nicht schulden. Ich will nicht verlieren, dann konzentrieren wir uns eben genau auf diesen Punkt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir nicht wollen.
Also,
und genau, das bekommt der Fokus.
Ja. Einerseits kommen wir dann in den Widerstand und auf der anderen Seite die Resonanz im Universum. Ist ja nicht so, dass das Universum wirklich blöd wäre, aber es möchte gerne das Ziel, die Klarheit, das Dankeschön haben. Und eben, wenn man sich die... welche waren das? Die hermetischen Gesetze?
Die hermetischen Gesetze, ja.
Genau, anschaut, Resonanzen erzeugen, Wünsche beim Universum. Irgendwas hatte ich da in der Art schon mal in einem Podcast, aber interessant, dass wir immer wieder darauf zurückkommen. Mit einer positiven Ausrichtung erzeugen wir positive Resonanzen und im Widerstand eben nicht. Fand ich auch ganz interessant. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich das irgendwann mal sehr genau erklären werde, aber ich war viele, viele Jahre im Widerstand gegen eine bestimmte Art von Kopfschmerzen. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit, aus diesem Widerstand rauszugehen, beziehungsweise durch den Widerstand einmal durchzugehen. Und da hat sich ganz großartig was gelöst. Das habe ich nicht nur ganz alleine geschafft, da waren schon ein paar richtig tolle Menschen und Substanzen mit am Werk, die da geholfen haben, aber wie gesagt, ich verrate jetzt noch nicht so viel. Aber eins ist klar, es gibt die zwei essentiellen Energien, mit denen wir überhaupt in Handlung kommen. Entweder handeln wir aus Angst oder wir handeln aus Liebe. So ist zumindest meine mein Wissensstand und auch meine Überzeugung im Moment. Und wenn wir ganz, ganz tief graben, das, was wir gerade tun, ist das motiviert aus Angst oder aus Liebe? Liebe funktioniert wunderbar. Ja. Dann kommen wir in den Flow. Da kommen wir voll in unsere Kraft, weil wir dann in Resonanz mit dem Ursprung, mit der Quelle des Seins sind. Und wenn wir aus Angst handeln, dann ist es ein Learning für uns. Ja. Das ist nichts Schlechtes, aber da findet dann Entwicklung statt.
Genau zu diesem Thema hatte ich tatsächlich vor einigen Tagen einen Post bei LinkedIn gemacht. Vielleicht kann ich die Geschichte ganz kurz erzählen. Und zwar geht es darum, ich habe die Überschrift, weil es Angst als Verkaufstool ist ehrenlos.
Ah ja, hatte ich gelesen. Hast zumindest gelesen? Die Headline.
Ja. Ja. Okay. Und interessant ist, ich habe da folgende Geschichte erzählt, und zwar aus meiner Vergangenheit von einer Kundin, die sie wollte eine Unfallversicherung kaufen für ihre Tochter. Also jetzt muss man dazu sagen, ich komme ursprünglich aus dem Versicherungsbereich, für die Leute, die es interessiert. Und hatte diese Kunde und war mit ihr im Gespräch und hat sie mir erzählt, dass sie eine Unfallversicherung gekauft hat. Und ich habe letztendlich einfach mal ein bisschen genauer nachgefragt und gesagt, okay, warum hast du die denn gekauft? Und dann hieß es, ja, meine Tochter, die springt jetzt so gerne Trampolin. Und da habe ich ein bisschen nachgehorcht und dann so, warum hast du dann eine Unfallversicherung gekauft, wenn sie Trampolin springt? Was hat das denn da zu tun? Na, sie hat halt Angst, dass ihr was passiert, dass sie sich vielleicht was bricht oder was auch immer. Ja, und sage ich, okay, und was ist das für eine Angst, die du hast du Angst, dass da nicht genug Geld da ist oder was auch immer? Nee, ich hatte tatsächlich Angst, dass ihr was passiert und dass sie dann gut versorgt ist. Also es ging gar nicht um das Geld, logischerweise, wie es ja meistens bei Versicherungen auch irgendwie ist. Aber dann habe ich drei Fragen, also und dann hat sie mir gesagt, dass sie nicht bloß eine Unfallversicherung abgeschlossen hat, sondern zwei. Und zwar 50 Euro im Monat zahlt sie für zwei Unfallversicherungen für sich und für ihre Tochter. Und dann habe ich drei Fragen angepackt an diesen Post oder geschrieben, dass ich drei Fragen gestellt habe. Ich weiß nicht mehr, ob es drei Fragen waren, aber letztendlich ging es ja genauso in diese Richtung. Die erste Frage war, okay, alles klar, warum hast du zwei Unfallversicherungen abgeschlossen? Das ist schon mal die erste spannende Frage. Du wolltest doch deine Tochter absichern. Zweitens war die Frage, warum hast du dann nicht einfach tatsächlich das Geld, was du jetzt in die Unfallversicherung investiert hast, einfach in ein Trampolin investiert, was ein Netz hat, damit sie nicht runterfallen kann? Das wäre ja vom Prinzip her günstiger gewesen. Sie hätte ja auch einen Trampolinkurs machen können oder das Trampolin einebnen können oder was auch immer oder Matten rundherum legen können. Warum muss es eine Versicherung sein? Und die andere Frage war, warum sie denn eine Versicherung abgeschlossen hat, die tatsächlich aber auch dieses Problem gar nicht versichert, was sie versichern haben wollte. Ja, also sie wollte ja einen Bruch oder was auch immer, das versichert, aber die Unfallversicherung nehmen wir gar nicht. Und das habe ich so ein bisschen als Beispiel genommen, weil tatsächlich häufig Angst. Also Angst ist in der Regel immer der schlechteste Ratgeber, den man haben kann. Und du hast ja gesagt, das, was wir aus der Liebe heraus machen, das funktioniert in der Regel besser.
Ja.
Kann man auch so sagen. Und Angst hemmt uns und Angst bringt uns tatsächlich zu Entscheidungen, die uns, und wenn wir das jetzt mal den Loop wieder zurückmachen, die uns in die Situation bringt, in den Kampf zu gehen. Und dann haben wir halt einen Druck, der auf unsere Hand wirkt und uns festhält an diesem Moment. Und wir haben halt Angst, nicht loszukommen und kämpfen dagegen an. Wenn wir aber da loslassen können und sagen, nee, es gibt ein anderes Ziel, eine andere Situation, auf die wir tatsächlich hinarbeiten, dann können wir mit Liebe arbeiten und gehen dann eher in diese Richtung. Und für die Versicherungslösung an dieser Stelle heißt nicht, dass man keine Versicherung haben kann oder sollte oder was auch immer. Das kann ja jeder für sich frei entscheiden, wie er es möchte. Nur in dem Moment wäre es natürlich interessanter gewesen, wenn die Person gedacht hätte oder für sich verstanden hätte, warum sie tatsächlich diese Unfallversicherung haben könnte, was könnte diese Versicherung ihr sozusagen bieten? Und da wäre zum Beispiel zu sagen, als Beispiel, ich liebe meine Tochter und ich möchte dieses Gefühl von Sicherheit halt haben. Und das ist natürlich auch eine Art von Liebe. Und das ist eine andere Herangehensweise dann. Und dann sich zu überlegen, okay, was macht das mit mir? Was brauche ich die wirklich? Fühlt es ein bisschen zu weit, aber letztendlich geht es genau in diese Richtung. Liebe oder Angst. Und viel zu häufig arbeiten wir aus der Angst heraus. Und die Angst versteckt sich auch in anderen Sachen. Wie zum Beispiel in dem Festhalten. Ja, also wenn wir an Sachen festhalten, ist das tatsächlich auch eine Art von Angst, eine Verlustangst, etwas zu verlieren. Viele kennen das ja vielleicht aus der Beziehung heraus. Man will nicht loslassen, man möchte mit dem Partner zusammenbleiben, um jeden Preis. Ich liebe diese Phrase, die viele dann mal sagen, wenn du mir noch eine Chance gibst, dann... Aber dann mache ich es auf jeden Fall anders. Es gibt tausende von Liedern, die auch darüber berichten, gib mir nur noch diese Chance und dann ist alles anders. Und dann denke ich mir immer so, Ja, okay. Aber wenn du dich doch jetzt verändern musst, damit du das nicht, damit du sie oder ihn festhalten kannst, dann ist das eine Reaktion aus Angst. Also.
Ich schlage da mal eben eine kleine Brücke. Thema Stress. Jetzt fragt sich vielleicht irgendein Zuhörer, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ganz genau das ist die Basis von Stress. Stress ist standardmäßig eine Volkskrankheit. Stress ist normal, jeder hat Stress. Und was steht dahinter? Und das große Geheimnis von Stress ist nämlich Angst. Angst, nicht zu genügen, existenzielle Angst, den Job zu verlieren, Angst, nicht anerkannt zu werden. Ganz viele Ängste sind im Grunde das, was wir als heutzutage als Stress bezeichnen. Und was macht die Angst? Sie fährt das Immunsystem runter, Stoffwechsel, Zellregeneration. Die Angst ist eine ganz, ganz tiefe Schwingung, wenn wir es mal ein bisschen spiritueller sehen. Und was ist Liebe? Liebe ist eine ganz hohe, feine Schwingung. Aber Achtung, Liebe gibt es in verschiedenen Formen. Die Liebe, die ich meine, ist eine nicht anhaftende Liebe. Denn dieses Festhalten, was du eben sagtest, aus einer Beziehung heraus, ich liebe dich, ich brauche dich, ohne dich kann ich nicht existieren, kann ich nachfühlen, ist mir auch so gegangen. Auch das Gefühl erwischt mich immer mal wieder. Aber das, was ich meine, ist diese allumfassende, diese nicht anhaftende Liebe. Die habe ich auch vor kurzem in einer sehr intensiven Form mit ganz vielen Leuten, wunderfeinen Leuten kennengelernt. Und das ist schon wirklich sehr besonders. Da war auch keine Angst dahinter, irgendetwas zu verlieren, sondern da war einfach das freie Geben und Nehmen, Liebe fließen lassen. Das finde ich ganz faszinierend.
Klingt so ein bisschen hippie-mäßig, ne? So.
Ja. Ja, und was ist das Schlechte beim Hippie-mäßigen?
Nichts.
Ja, genau.
Ja, ich glaube auch, dass die Menschen sehr dicht an der Wahrheit sind. Oder was heißt Wahrheit? Für jeden ist ja die Wahrheit etwas anderes. Aber viel an dem Thema Freiheit. Und das ist auch ein Punkt, darüber würde ich mit dir gerne sprechen.
Ja.
Weil ich das Thema in den letzten Tagen häufiger hatte. Nämlich, wo ist denn der Unterschied zwischen Freiheit und Unabhängigkeit?
Mhm.
Und da hatte ich gerade sehr viele interessante Gespräche und auch sehr viele Aha-Momente von Menschen, denen ich mit diesen Gesprächen tatsächlich dazu gebracht habe, darüber einmal intensiver nachzudenken. Denn es gibt einen klaren Unterschied zwischen Freiheit und Unabhängigkeit. Was hast du für ein Gefühl? Freiheit, Unabhängigkeit? Ist das Gleiche? Gibt es da Unterschiede? Was ist so?
Das eine hat ja was mit einer Abhängigkeit zu tun. Unabhängig zu sein, abhängig zu sein. Freiheit hat nichts mit Abhängigkeit oder Unabhängigkeit zu tun. Aus welcher Perspektive möchtest du das denn betrachten?
Was fühlst du denn da gerade zu? Also ich weiß, was ich für, oder mach was anders. Ich vielleicht, was hatte ich für einen Moment jetzt vor kurzem? Ich hatte dieses Thema mit jemandem besprochen, was war nicht mein Problem gewesen zuerst, dass ich tatsächlich diese beiden Sachen relativ gleichgesetzt habe. Ich dachte, Freiheit und Unabhängigkeit ist das Gleiche. Mhm. Und dann war ich da im Gespräch drin und habe im Gespräch für mich selber festgestellt, das ist nicht das Gleiche. Und jetzt habe ich jemanden gestern zum Beispiel, mit jemandem auch gestern wieder genau das gleiche Gespräch gehabt, weil es bei ihm halt auch interessant war gerade. Und da hatte ich ihm das so erklärt, sage ich, der Unterschied liegt darin, dass es keine reine Unabhängigkeit in dieser Welt, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, gibt. Es gibt keine Unabhängigkeit. Ich bin davon abhängig. Wenn ich hier in dieser Welt sein will, zum Beispiel etwas zu essen, etwas zu trinken, vielleicht Interaktion mit anderen, meinen Körper irgendwie wahrzunehmen, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, Geld, was auch immer, Arbeit. Es sind gewisse Abhängigkeiten, aber, und das ist der entscheidende Punkt, ich kann sie frei wählen. Ich darf mich dieser Abhängigkeiten darf ich ganz offen begegnen und darf mir diese frei wählen. Jetzt könnte der eine sagen, naja, kann ich nicht wählen, ob ich jetzt abhängig davon bin, Sauerstoff zu haben oder nicht, weil sonst überlebe ich ja nicht. Und dann war meine Antwort, doch, kann ich. Ich kann ja frei wählen zu sagen, dass ich gehe. Also ich lasse dann einfach los und sage, ich atme nicht mehr. Und damit wäre natürlich das Leben in dieser Welt, in dieser Form, wie wir es jetzt hier haben, vorbei. Aber ansonsten kann ich jedes Mal diese Abhängigkeit wählen. Und das übrigens nimmt auch ganz viel Stress, weil wir auch bei diesem Thema Stress und Angst waren. Und die Person hatte zum Beispiel Angst vor dem Thema Geld. Also ich könnte kein Geld mehr einnehmen, ich könnte kein Geld mehr haben. Obwohl die Person ausreichend Geld zur Verfügung hat, hat sie gesagt, ich habe Angst davor, ich könnte jetzt im nächsten Schritt kein Geld mehr bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist interessant, weil letztendlich wählst du die Abhängigkeit ja für dich selber. Also du wählst das ja für dich. Denn dass du abhängig von Geld bist, entscheidest du ja. Du könntest ja auch sagen, ich lebe autark irgendwo als Bauer auf einer einsamen Insel, was auch immer, wäre die freie Entscheidung. Dann ist natürlich mal schnell mal dieser Aber-Prozess vom Prinzip her wieder angestoßen, weil man sagt, aber es geht deswegen nicht. Da sind andere Hunde unterwegs.
Ja, jetzt ist gerade Party. Wie wäre es, wenn ich mal kurz auf Pause drücke, ja, so lange? Das war eine kurze Pause. Ich habe ja gar nicht mitbekommen, aber ich habe auf Pause gedrückt, weil da eine riesen Begrüßung war. Hund und Kind und Nachbarn und Party, Party, Party. Voll gegönnt, passt aber gerade nicht für unseren Podcast.
Ja, auf jeden Fall war eine super Hundebegrüßung. Ja, frei gewählte Abhängigkeit von uns war das jetzt. Weil wir hätten auch woanders sitzen können. Ja, aber das haben wir gewählt. Und das ist tatsächlich so der Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Freiheit. Und ich glaube, das ist so mein Gefühl, dass wir in dieser Welt, in der wir jetzt so hier sind, nicht ohne Abhängigkeiten auskommen. Auch wieder, um wieder zu kommen auf Transsurfing, davon hatte ich ja schon mal erzählt, von dem Buch, geht ja ganz ähnlich in diese Richtung. Also wir können nicht ohne Abhängigkeiten in dieser Welt, in der wir hier unterwegs sind, existieren. Wir koexistieren mit der Natur, mit allem, was es hier gibt. Und damit sind wir automatisch immer wieder in Abhängigkeit, weil wir auch eine Schwingung mit dem, wenn wir es aus der Quantenmechanik zum Beispiel heraussehen, energetischen Bereich, was auch immer, wir haben ja immer eine Interaktion mit anderen Energien. Selbst wenn wir denken, allein zu wären, zu sein, sind wir ja nicht allein. Oder selbst wenn wir allein im Universum herumirren würden, im Nichts, ist es ja trotzdem ja nichts.
Alleins sein.
Ja.
Genau. Also, ich habe eine ziemlich coole Sache kennengelernt, die sehr viel damit zu tun hat, nicht abhängig zu sein. Vor vielen Jahren habe ich Jasmin getroffen. Dem einen oder anderen wird das was sagen. Jasmin hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich ihr begegnet bin, seit Jahrzehnten keine stoffliche Nahrung mehr zu sich genommen. Kann man nachlesen, kann man nachschauen. Eine sehr interessante Frau. Und ich hatte mit ihr eine Woche lang ein Seminar über Eden auf Erden. Also es ging um die Liebe an sich. Aber was ich faszinierend fand, denk mal da bitte kurz darüber nach. Wenn du nicht mehr abhängig bist vom Essen und vom Trinken, was für eine geniale Unabhängigkeit oder Freiheit, je nachdem, wie du es sehen möchtest, ist das denn? Wir brauchen keine Ressourcen mehr verballern, um irgendwas anzubauen oder irgendwelche Tiere zu töten, was ich eh nicht so ganz toll finde. Wir brauchen keine Transportmittel mehr. Wir müssen nicht mehr zum Einkaufen fahren. Wir müssen nicht mehr so viel Geld für Nahrung ausgeben. Wir brauchen keine sanitären Anlagen mehr. Also das war echt krass, ne? In diesem Seminar, da waren roundabout 70 Leute, hatte mehr als die Hälfte überhaupt kein Essen mitgebucht, sondern einfach nur das Zimmer, wo sie übernachten. Das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, jetzt nicht nur die auf Prana leben durch diese Art von Schwingungen, es gibt das ja auch schon ziemlich lange, es ist ein ganz, ganz altes Thema, Menschen, die von Sonnenenergie leben. Und wenn das nicht mehr ist, könntest du dich theoretisch einfach in eine Höhle setzen oder in den Wald und existieren. Tatsächlich gibt es eine Abhängigkeit vom Sauerstoff, aber da sagtest du ja eben, hey, ich kann ja auch das Atmen sein lassen, dann bin ich halt nicht mehr Teil dieser Existenz. Okay, das mag sein. Aber wie genial ist das denn?
Super genial. Nur letztendlich ist es auch wieder die Situation, sie hat das ja für sich entschieden. Also sie hat ja diese Freiheit.
Diese Freiheit,
genau diese Abhängigkeiten loszulassen, hat dann dafür andere Abhängigkeiten. Und weil wenn sie im Sein ist, dann interagiert sie mit anderen Menschen, mit der Natur, was auch immer. Eine gewisse Interaktion mit der Umwelt existiert ja immer. Aber was ich vollkommen nachvollziehen kann, man lässt unter Umständen, wenn man eine Sache loslässt, dann ergibt sich halt Space für andere Sachen. Das ist ungefähr so, als wenn man, also ich frage manchmal so gerne meine Klienten, Was würdest du tun, wenn du eine Kreditkarte hättest, die unendlich Geld zur Verfügung hätte? Also du hättest die Situation als Geld nicht mehr. Und dann kommt häufig so, naja, dann würde ich mir erstmal das und das kaufen, sag ich, und dann? Und es geht immer so weiter, bis die Leute halt feststellen so, okay, kacke, ich war ja eigentlich bisher irgendwie abhängig von dieser Konsumidee. Das ist ja spannend. Und sie gesagt, ja, und was würdest du tun? Also du hättest unendlich Geld, du musst dir nie wieder Gedanken um das Thema Geld machen. Und dann ist den Leuten plötzlich, aber das ging mir selber ja auch so, als ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht habe, wo ich dann dachte so, krass, wie viel Energie und Ressourcen das tatsächlich frisst, sich von etwas abhängig zu machen, erstmal unbewusst und gleichzeitig auch im großen Stil, weil das Thema Nahrung zum Beispiel hat ja auch dann eine gewisse Abhängigkeit für das Geld. Also ne, in unserer Welt, so wie wir hier sind, in der westlichen Zivilisation, muss ich normal, wenn ich Nahrung haben will, muss ich dafür arbeiten gehen oder etwas kreieren oder wirtschaften, wie auch immer man es benennen will. Und dafür erhalte ich dann eine Gegenleistung, die normalerweise, also die früher vielleicht in Form von Eseln und Schweinen gehandelt wurden, aber heute ist halt blöd zu sagen, okay, für deine Dienstleistung bekomme ich einen Huf Esel. Deswegen gibt's halt Geld. Das ist eine kleinere Einheit. Da muss man den Esel eben nicht zerkleinschneiden. Ja, aber man ist halt abhängig davon. Und das ist total krass. Aber wenn man plötzlich, ganz plötzlich, von so einer großen Sache wie Essen, Trinken oder auch Geld, was ja tatsächlich teilweise sogar mehr Raum einnimmt als Essen oder Trinken bei vielen Menschen, dann plötzlich loslassen kann und den Fokus auf das richtet, was einem wirklich Spaß macht, dann oder beziehungsweise was man wirklich will, unglaublich, wie viel Platz das gibt. Und also, ja, ich fühle das.
Ja, genau. Erst ist es dann der Jaguar, dann später der Aston Martin und dann ein Lamborghini. Und irgendwie ist es dann für eine Weile super toll. Und dieses Glücksgefühl stellt sich ein. Das ist es ja eigentlich, wonach wir unterwegs sind. Wir wollen dieses spezielle Gefühl von Glücklichsein in uns spüren. Und der Kommerz, der Konsum, der ist ja nur quasi eine Möglichkeit, dieses Gefühl auszulösen. Aber warum braucht es dann immer mehr? Wenn ich das habe, dann bin ich so richtig glücklich. Ja. Das ist zumindest das, was gedacht wird. Und jetzt verrate ich dir das Geheimnis. Menschen verwechseln Glück mit Freude.
So ist es.
Uns wird beigebracht, wenn du das hast, das Auto, das Haus, den Doktortitel, Anerkennung, ganz viele Follower, dann bist du glücklich. Das macht dich glücklich. Aber Achtung, wahre Freude, und das ist das Eigentliche, was wir anstreben, wahre Freude entsteht tatsächlich nur im eigenen Selbst, im eigenen Innern. Und es ist, wenn wir es ganz weit denken, völlig unabhängig von irgendetwas im Außen. Es ist nicht abhängig von einem Haus oder dem Garten, wo wir gerade hier sitzen. Es ist nicht abhängig von Menschen um dich herum, die dich glücklich machen. Nein, Menschen machen dich nicht glücklich. Und in Abhängigkeiten zu Menschen zu sein, ist auch keine gute Idee. Sondern erst einmal die Freude in sich selber zu entwickeln und wahre Freude in sich zu spüren. Das ist es, worum es geht.
Ja.
Und diese Freude entsteht irgendwann im Überschuss. Und den Überschuss zu teilen, das ist eine gute Idee. Aber aus einem Defizit heraus zu teilen oder zu glauben, dass irgendein anderer Mensch etwas für dich kompensieren kann, weil du dazu selber nicht in der Lage bist, das zu entwickeln, ist auch keine gute Idee. Dann sind wir wieder in sehr, sehr starken Abhängigkeiten und sind nicht frei.
Ja. Genau so ist es. Ich fühle das voll. Ich habe momentan wirklich einen sehr schönen Flow gerade zum Thema Glück und Liebe.
Wie heißt sie?
René. Ich bin in Liebe mit mir selbst und mit meiner Umwelt und mit meinen persönlich gewählten Abhängigkeiten, wenn ich das so sagen darf. Und mit denen bin ich in Liebe. Und das ist unglaublich ein ganz tolles Gefühl. Ich hatte jetzt einen Coachy, der kam und der kann sich alle Autos leisten. Und der hat unglaublich krasse Karren, wenn ich das mal sagen darf. Für Menschen, die von Autos Ahnung haben, die werden wahrscheinlich sagen, oh Gott,
Toller Spaß.
Ja.
Also voll gegönnt, ja. Wer mit sowas seinen Spaß haben kann,
ja.
Hatte ich auch alles. Yay, das macht Spaß. Aber Achtung, definiere dich nicht über das.
Das ist, genau, da ist was Interessantes passiert, ist mich angefahren gekommen hier und er hatte sozusagen nicht seinen besten Sportwagen mit dabei, sondern sein normales Auto. Sein normales Auto ist aber etwas, was ich, das wäre für mich ein Traum, wo ich sage, da hätte ich Bock, mich mal reinzusetzen, damit zu fahren. Das ist für mich keine Sache, wo ich das nicht haben will, aber damit mal zu fahren, ist schon cool, das Gefühl mal zu haben, ist geil, aber ist für mich nicht notwendig. Und aber es ist halt, für mich ist das halt ein Statussymbol schon. Mhm. Und für ihn ist es halt Normalität. Und er steigt halt aus und das Erste, was wo ich dann sage, boah, krass, so ein Auto, das steht auch auf meiner Liste, voll geil. Jetzt nicht sagen, worum es jetzt geht im Einzelnen, aber sagt er, und dann sagt er zu mir so, okay, habe ich deine Erwartung erfüllt, ja? Und dann dachte ich mir so, okay, was will er mir damit sagen? Das ist ja krass. So, und dann sind wir ein bisschen am Quatschen. Ich habe das doch gar nicht weiter aufgenommen. Und dann sind wir ein bisschen unterwegs. Und sage, hey, komm, lass uns eine Runde spazieren gehen. Und dann sind wir hier in den Wald gegangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich ziehe mir jetzt die Schuhe aus. Ich laufe hier barfuß. Und der so, okay, krass. Ja, das will ich auch machen. Und dann zieht er sich die Schuhe aus. War das höchste Glück für ihn, barfuß durch den Wald zu laufen. Und dann kamen wir wieder auf dieses Gespräch mit den Autos und dann hat er erzählt, ja, es ist so krass, das befriedigt ihn alles nicht und dann will er noch das Auto und das ist irgendwie so doof. Und dann sage ich, ja, ich habe das schon gemerkt, als du ausgestiegen bist, weil deine erste Frage hast du, ja, habe ich deine Erwartung erfüllt? Und dann sage ich, was meinst du denn damit? Dann hat er, ja, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die Leute mich wahrnehmen, wenn ich dieses Auto irgendwie fahre. Und sage ich, ja, wisst ihr, wäre mir scheißegal, welches Auto du mit welchem Auto du herkommst. Für mich war es einfach geil, dass du dich ins Auto gesetzt hast und hergekommen bist und wir jetzt hier barfuß durch den Wald laufen. Der ist auch großartig. Das habe ich mit meinen ganzen Autos nicht das Gefühl. Und dann hat er genau diesen Moment, das, was du beschrieben hast, diese kurzfristigen Dopaminschub, und drückst halt aufs Gas. Na, du hast halt, alle Endorphine kommen da rausgeblasen aus deinem Körper, ja. Dopamin geht nach oben, weil das schön rührt und du immer richtig schön in den Sitz gedrückt wirst. Natürlich, ja. Aber der steigt dann aus, dann float das ein bisschen ab und dann ist dieser Moment weg. Ja, aber wirklich, also Glück könnte er aber damit empfinden, wenn er das annimmt und nicht dagegen kämpft und sagt, ich brauche das nächste oder ich brauche die Anerkennung darüber, sondern für sich sagt, boah, das ist voll geil, ich sitze in diesem Auto und das ist für mich, das ist meins und nicht für die anderen. Und wenn wir in uns selbst glücklich sind, wo du das schon gesagt hast und das, was ich jetzt auch gerade meinte, in Liebe mit mir selbst, voll geil, dann float es einfach so dahin.
Thema Selbstliebe habe ich neulich von einer jungen Dame bei Instagram nochmal gesehen und die erzählte so vor sich her, so, keine Ahnung, Mitzwanzigerin, finde ich völlig beeindruckend, auch Vanlife-Mädel und die sagte zum Thema Selbstliebe, ja, er könnte eine ganze Menge machen und üben und, aber genau genommen, dass ihr euch jetzt schon damit beschäftigt, was ist denn Selbstliebe? Mhm. Damit hat es schon angefangen. Und für sich selber zu sorgen und schauen, geht's mir gut, positives Denken zu entwickeln, das ist alles schon Thema Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet nicht riesig irgendwas im Außen zu machen, sondern im Hier und Jetzt mit sich selber im Reinen zu sein, sich wohlzufühlen. Und Selbstliebe bedeutet auch, traurig sein zu dürfen. Und Selbstliebe bedeutet, auch die Wut zu spüren. Selbstliebe bedeutet auch, sich zu pflegen und zu hegen oder auch einfach mal hängen zu lassen und mal nichts zu tun. All das kann Selbstliebe sein.
Nein zu sagen.
Nein sagen mit einem guten Gefühl.
Ja.
Auch das ist nicht ganz leicht für viele.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das Problem hatte ich ganz lange.
Aha. Wie hast du das geändert?
Wie habe ich das geändert? Ich glaube, so wie die nette Dame das gerade benannt hat, wahrscheinlich, irgendwann ist es mir aufgefallen, dass es mich stört. Und ich habe mich daran festgebissen, zu sagen, ich will wissen, was ist hier los, was passt nicht. Das, was ich mittlerweile, also was ich dann auch kennengelernt habe, ist, dass viele Menschen tatsächlich diesen Step nicht machen, weil sie halt Angst haben, dass sich etwas verändert. Und die haben Angst vor Veränderungen und die wollen das nicht. Und die merken zwar, okay, es ist irgendwas nicht in Ordnung, irgendwas stimmt mit mir nicht oder irgendwas passt nicht, aber die trauen sich da nicht genauer hinzugucken, weil es könnte sich was verändern oder nehmen auch keine Hilfe in Anspruch. Oder nehmen Hilfe in Anspruch, lesen Bücher, hören Hörbücher, gehen zu Seminaren und sagen immer nach dem Motto, ich habe ja alles das mir angehört, aber es ändert sich ja irgendwie nichts. Ich nehme einen Coach, hier nochmal einen Coach und so. Ich kenne Menschen, die haben Tausende von Euros ausgegeben, Zehntausende von Euros sogar, Und da hatte ich neulich ein Gespräch, ja, jetzt wärst du der Nächste, mit dem ich zusammenarbeiten würde. Das hat bisher alles nicht funktioniert. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du so rangehst, dann wird es auch das nächste Mal wieder nicht funktionieren. Und dann kannst du dir immer wieder was Neues nehmen. Letztendlich kann dir auch nur jemand im Außen ja mit dem Finger ins Auge pieken und sagen, guck doch mal genauer hin. Ja, es ist letztendlich deine Aufgabe. Und das ist genau der Punkt. Also wenn ich merke, dass mich etwas stört, dann oder für die Leute, die es auch hören, wenn etwas ist, was einen stört, oder mit dem man nicht zufrieden ist. Man merkt, okay, man wird ausgenutzt oder immer wieder macht man für andere Leute irgendwas oder was auch immer, aber für sich selber nicht. Das ist genau der Moment, in dem man innehalten sollte, wenn man da wirklich was ändern will und sagt, okay, jetzt gucke ich da hin. Und dann gehe ich einen Schritt zurück und dann beobachte ich das von außen und denke mir so, warum zur Hölle mache ich das gerade? Und dann stellt man sich genau diese Frage, warum mache ich das? Was bringt mir das? Und das ist nicht egoistisch gemeint, sondern was bringt mir das? Was hat das mit mir zu tun? Warum übernehme ich jetzt die Aufgaben von XY? Was bringt mir das? Und dann stelle ich plötzlich fest, ist das für mich etwas Stimulierendes? Ist es was, was bei mir mit Dominanz zu tun hat? Oder was mit Sicherheit? Oder anders gesagt, um die einfachen Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, mache ich das gerade aus Angst? Oder mache ich das aus Liebe? Mache ich das aus Angst, weil die anderen Leute vielleicht mich nicht wahrnehmen, weil die feststellen, oh, ich komme gar nicht mit dem tollen Auto, die nehme ich gar nicht wahr, oder ich erledige nicht die Arbeit für die Person und ich könnte schlecht dastehen, vielleicht verliere ich den Job, was auch immer, meine Kinder mögen mich nicht mehr, wenn ich sie mit ihnen schimpfe, mein Partner findet mich scheiße, wenn ich plötzlich sage, nein, ich will das nicht, ja, oder ich will meinen Freiraum haben, diese ganzen Geschichten, weil wir trauen uns das nicht und dann das ist total perfide. Und dann kommen wir in diese Situation und machen es dann trotzdem. Wir wissen, dass es nicht gut für uns ist. Wir gucken aber nicht genauer hin. Wir lassen das. Und das kennt jeder von uns. Es ist egal, ob das um Anneliese von nebenan geht, ob es um Kind XY geht oder ob es um uns beide geht. Wir beide kennen das genauso. Dass wir uns dann nicht trauen, hinzugucken. Und dann wird es aber umso geiler, wenn wir das gelernt haben, wenn wir das Stück für Stück immer mehr machen. Das ist eine Disziplinaufgabe, das ist ein Training, wie Sporttraining auch. Wir werden dann immer nur besser, wenn wir etwas trainieren. Und wenn wir das trainieren, uns immer wieder eine gewisse Bewusstseinsphase zu schaffen und zu sagen, okay, warum mache ich das dann eigentlich gerade? Und ich gehe mal ein Stück zurück und ich schaffe mir irgendwie Achtsamkeit oder Bewusstsein. Es gibt da verschiedene Tools, jeder macht das anders. Dann kann ich da hingucken und dann kann ich innehalten und sagen, okay, ach geil, jetzt kann ich auch was tun, jetzt kann ich was verändern. Und umso mehr man das trainiert, also es fällt mir immer auf, ganz häufig komme ich in diese Phase, dass ich anfange zu lachen über mich selbst. Und denke so, ach Gottes Willen, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Jetzt habe ich mich aufgeregt über diese Situation. Was für ein sinnloser Kack, da habe ich mich früher schon drüber aufgeregt. Blödsinnig, das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Also warum rege ich mich auf? Und dann stelle ich fest, ah, das triggert mich, weil ich fühle mich verletzt, ich fühle mich nicht ernst genommen oder ich könnte das Gefühl haben, ich fühle mich nicht ernst genommen. Ah, deshalb, okay. Also gehe ich wieder rein in die Situation und sage, okay, was wäre denn, wenn die andere Person gegenüber das gar nicht so meint, wie ich das gerade denke, sondern vielleicht anders meint? Also frage ich nach oder spiegel jetzt einfach meine Emotionen und sage, hey, liebe Person gegenüber, ich habe das Gefühl, du nimmst mich jetzt nicht ernst. Und sagt die Person vielleicht, nee, das stimmt gar nicht aus meiner Position. Und plötzlich ist man in einer ganz anderen Rolle. Und ja, wir haben viel zu viele Glaubenssätze, die wir mitbekommen aus der Vergangenheit, die uns prägen, wo wir mal denken, so, das ist so. Eine schöne Geschichte auch jetzt zum Thema Lücke, Rentenlücke. Hatten wir schon mal gesprochen drüber? Nee, hatten wir nicht. Hatte ich gestern mit jemand anders gesprochen. Versicherungsbranche wieder. Die Versicherungsbranche erzählt gerne, hey, wir haben eine Rentenlücke. Du hast eine Lücke im Alter. Und dann hatte ich jetzt neulich mal wieder auch so einen Post in diese Richtung, und da hieß es dann so, ja, und die Kunden verstehen auch emotional nicht, dass sie eine Lücke im Alter haben. Da habe ich gesagt, ja, es ist schon sehr interessant. Du bist der Meinung, dass die Leute eine Lücke haben. Also das ist ja deine Meinung. Und Lücke ist ja auch etwas, was jetzt nicht gerade positiv behaftet ist bei den meisten. Lücke heißt ja nur, es fehlt irgendwas zwischen A und B. Mal sachlich betrachten, aber für die meisten hat das einen emotionalen Hintergrund. Es gibt eine Lücke, es fehlt etwas. Und dann erzählst du den Leuten, also du hast eine Lücke. Du bist also nicht gut genug, weil du hast eine Lücke. Und dann bringst du die Leute jetzt gerade in so eine Situation, wo sie Angst bekommen. Und dann, oh Gottes Willen, ich könnte eine Lücke haben, was muss ich tun? Und dann kommen sie plötzlich in die Situation und sagen, ah, okay, ich muss was für die Altersvorsorge tun. Ah, aber eigentlich ist es aber auch nicht deren Überzeugung. Es ist ja nicht deren Liebe, mit diesem Thema umzugehen, sondern sie sagen, ah, jemand von außen sagt mir fremdbestimmt, ich habe eine Lücke. Es ist also gar nicht mein Gedanke, gar nicht das, was bei mir passiert. Also versuche ich das dann irgendwie zu stopfen, weil das irgendwie jeder macht. Geht mal nochmal anderes an die Situation ran und sagt tatsächlich so, überleg dir mal, vielleicht kommt so eine Zeit, wo du nicht mehr so viel Einkommen generieren willst oder wo du nicht mehr davon abhängig sein willst. Kann das sein? Und dann geht man ganz anders in dieses Gespräch mit rein, weil dann kreiert die Person das für sich selbst. Ja, also klassisches Verkaufs- und Beratungstool jetzt, ne? Aber letztendlich geht es um denselben Aspekt mit uns selbst. Ja, also wir dürfen das lernen, achtsam mit uns selbst umzugehen und für uns selbst zu sorgen und in Selbstliebe für uns zu sorgen und uns selbst zu kritisieren und zu hinterfragen, alles, was wir machen, kritisch zu bleiben. Ja, und darüber können wir natürlich Wachstum kreieren, weil wenn wir, dann lernen wir irgendwann mal was Neues, und wenn wir was Neues lernen.
Und wieder ist die Angst der Manipulator.
Ja.
Das wurde in der deutschen Geschichte ja auch oft eingesetzt. Das wird weltweit eingesetzt. Das haben wir neulich erst erfahren. Da gab es ja Lockdowns und viele andere Dinge, die das Volk geängstigt haben. Und jetzt was Positives dazu. Das hat dazu geführt, zumindest so nehme ich das in meinen Coachings wahr, dass viele Leute feststellen, es ist nichts mehr so sicher. Eigentlich ist ja gar nicht so wirklich sicher. Morgen kann ja plötzlich alles anders sein. Und das öffnet den Gedanken, mal anders zu fragen, nicht mehr das Standardleben zu führen und das zu glauben, was andere sagen über dieses Muster, sondern sich die Frage zu stellen, ja, was ist das Leben denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Was brauche ich denn wirklich zum Glücklichsein? Und ich fand, das war ein ziemlich großer Opener.
Mhm, auf jeden Fall.
Also so schwierig das Ganze war, so schwierig auch vergangene Zeiten auch im deutschen Volk gewesen sind, letzten Endes hat es uns doch weitergebracht und entwickelt und noch ein Stück weiter geöffnet.
Das ist richtig. Und manchmal... Machen wir es anders. Das ist richtig, und gleichzeitig erkenne ich zum Beispiel, dass trotzdem immer wieder dieselben Punkte aufkommen. Wir sprechen tatsächlich immer dieselben Sachen. Also die Menschen stehen immer vor denselben Problemen, vor denselben Herausforderungen, vor denselben Aufgaben. Die verstecken sich nur teilweise in anderen Sachen.
Das ist ja wie bei Partnerschaften.
Ja.
Immer wieder das gleiche Muster.
Genau.
Immer erwische ich den falschen Typen, immer erwische ich die falsche Frau. Ja, natürlich. Das ist ja das Tolle am Universum. Wir bekommen immer genau das, was wir brauchen.
Ja.
Und erst wenn wir daraus schlau geworden sind, kommen wir den Schritt weiter. Und ansonsten bekommen wir immer wieder das gleiche Ding vor die Füße gelegt, weil das gerade ansteht, weil das noch nicht gelöst ist. Eigentlich dürfen wir Danke sagen, egal wie schlecht es sich wirklich anfühlt in dem Moment, aber danke, dass ich wieder darauf hingewiesen worden bin.
So ist es. Das ist übrigens auch eine Achtsamkeitsübung.
Ja, genau.
Dass wenn man so eine Aufgabe bekommt und feststellt, oh, ich kriege jetzt schon wieder dieselbe Problematik um die Ohren gepfeffert, dann ist das tatsächlich ein Zeichen dafür, dass man wieder genau hingucken darf, und dann sagt man, hey, ja, danke, danke dafür, sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Mhm. Und ich hatte mal neulich ein schönes Bild gezeichnet und habe gesagt, das Leben ist wie ein Kreis. Letztendlich, alles, was sich in diesem Kreis befindet, ist da drin. Das kann nichts nach außen. Alles, was da drin ist, das ist das, was mich ausmacht, was die Person, um die es jetzt geht, an der Stelle irgendwie ausmacht. Alle Learnings, alle Erfahrungen, die über Leben, Jahrzehnte, vorhergehende Leben, was auch immer da drin sind, sind dieser Kreis. Und das Einzige, was wir aber tatsächlich machen können, ist, diesen Kreis zu vergrößern. Durch neue Erfahrungen, durch neue Sichtweisen, einfach Sachen zu hinterfragen, kritisch den Sachen zu begegnen, neue Fragen zu stellen und etwas Neues zu lernen. Damit wird der Kreis an sich größer. Das Fatale an der Stelle ist, die Menschen denken, wenn ich diese Aufgabe mal gelöst habe, mein Kreis zum Beispiel größer wird, dass dieses Problem nicht mehr auftreten wird. Und das stimmt nicht. Wir haben die Aufgaben, die wir einmal gelöst haben, das ist das Coole, wenn wir einmal eine Aufgabe gelöst haben, dann können wir es immer wieder machen, weil wir haben es ja schon mal gemacht, dann dürfen wir das nochmal machen. Wir verfallen allerdings relativ häufig in alte Muster und deswegen kriegen wir dieselben Aufgaben, die teilweise anders getan sind, aber wir kriegen dieselben Aufgaben wieder. Und dann ist die Frage, haben wir etwas daraus gelernt? Können wir damit umgehen? Können wir das Problem schneller lösen oder langsamer? Aber letztendlich ist das in unserem Kreis, ist das drin? Und wir kriegen immer wieder dieselbe Aufgabe. Und wenn es größer wird, kommen halt mehr Aufgaben dazu. Und vielleicht ist das auch die Angst davor, warum manche Leute nicht wachsen wollen. Weil es könnten ja mehr Aufgaben dazu kommen. Ja.
Was wäre, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass eines Tages diese Begrenzung des Kreises gar nicht mehr existiert?
Ja.
Das ist dann der Zustand der Befreiung, so nenne ich ihn.
Die Erleuchtung.
Da sind keine Ängste da. Ah, stopp. Erst der Zustand der Befreiung und Erleuchtung kommt danach. Das ist noch ein weiterer Zustand. Und manchmal haben wir das Glück in unserem Leben, sogenannte Satori-Momente wahrzunehmen. Das ist dann so ein erster Vorgeschmack von diesem Zustand der Erleuchtung.
Ich denke, ich weiß, was du meinst und ich fühle dich da. Ich kann das auch nachvollziehen und glaube auch, das ist, glaube ich, ein Moment, auf den sich hinarbeiten zu, auf den sich hinzuarbeiten lohnt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man auch das Leben an sich annehmen kann, zu sagen, das kann ein Ziel sein oder das kann vielleicht auch der Sinn des Lebens sein. Für jeden Einzelnen ja unterschiedlich. Diesen Kreis zu durchbrechen und sozusagen keine Grenzen mehr zu spüren. Was ich mir noch nicht so ganz vorstellen kann, ist, dass nicht trotzdem eben diese alten Geister trotzdem wieder aufkommen, weil, ne,
und seit anfangsloser Zeit bis in alle Unendlichkeit. So ist eigentlich das Leben, zumindest aus der buddhistischen Sicht. Und mir gefällt das Bild ganz gut. Wir können alles Mögliche sein, in allen möglichen Dimensionen. Wir waren schon immer alles füreinander, Vater, Mutter, Kind und Sohn, was auch immer. Wir waren schon der Wurm, der da krabbelt. Wir waren schon der Vogel, der da oben fliegt. Wir waren schon alles im Leben. Und ich glaube nicht, dass wir einer Begrenzung unterliegen. Das Bild mit dem Kreis finde ich ganz toll. Das ist ein super nützliches Tool. Gefällt mir wirklich. Das kannte ich so noch nicht. War ja auch ein neuer Gedanke von dir.
Das Leben ist eine Gleichung mal Pi, habe ich mal gesagt.
Okay. Ja, müsste ich mir jetzt mal nachrechnen. 3,14 und so. Ja, aber es kommt halt darauf an, aus welcher Perspektive wir drauf schauen, auf das Leben. Und aus einer Metaebene betrachtet, denke ich nicht, dass wir einer Begrenzung unterliegen. Nicht wirklich. Das Leben ist ja nichts, was irgendwo einen Anfang und ein Ende hat. Aus naturwissenschaftlicher Sicht gab es ja die Nummer mit dem Urknall. Und dann gab es dann irgendwann die Idee, ja, es gab schon mehrere Urknalle. Und wo kommt denn der Urknall eigentlich her? Und die Idee mit Gott hat alles erschaffen. Ja, fein, wo kommt denn Gott her? Und also die Frage kann man sich ewig stellen, egal wie du sie angehst. Ja. Und deswegen dieser seit anfangsloser Zeit. Es hat schon immer irgendetwas gegeben. Mit etwas meine ich jetzt nicht nur das rein Stoffliche. Da können wir auch lange darüber philosophieren, ob alles Stoffliche vielleicht in der Basis eine Schwingung ist und wo sie denn tatsächlich herkommt und was für eine Schwingung das ist. Aber so wie ich das wahrnehme, gibt es etwas. Das ist nämlich genau der Beweis hier, dass wir beide miteinander kommunizieren. Und genau genommen kommuniziere ich ja mit mir selber.
Ja, auch im Prinzip
weil
schon, ja.
Wir nicht voneinander getrennt sind, sondern nur in dieser Wahrnehmung, die wir jetzt gerade haben, in diesem Bewusstseinszustand. Ja. Also deswegen, Begrenzung ist relativ und sie nützt uns in einem gewissen Rahmen. Erstmal der kleine Kreis, der sich dann vergrößert und immer größer wird und immer freier wird. Vielleicht ist da auch der Begriff der Freiheit ein bisschen mit drin. Kann sich der Kreis mit anderen Kreisen überschneiden oder wie ist das? Wie siehst du da so die Perspektiven?
Wenn wir doch eben auch alles sind,
ja,
dann gibt es nur einen Kreis.
Ach, sieh an.
Ja.
Siehst du mal.
Ich glaube, dieses Gefühl von Grenzen denken, dass wir brauchen das, wir Menschen brauchen das. Ich sehe das ja in der Kindererziehung zum Beispiel auch. Mhm. Erziehung ist sowieso ein blödes Wort. Entfaltung, ja.
Ja, genau.
Also, wenn es um die Kinderentfaltung geht, und dann sehe ich das zum Beispiel als Aufgabe, den Kindern die Möglichkeit zu geben, dass sie sich frei in dieser Welt bewegen können, so wie sie das wollen. Das ist meine Aufgabe als Vater. Und das heißt aber nicht, dass meine Kinder grenzenlos unterwegs sein dürfen, sondern die brauchen bestimmte Grenzen. Das ist ja wie eine Hundeerziehung oder beziehungsweise eine Anpassung, damit der Hund funktioniert in dieser Welt. Ja, das Thema hatten wir ja beim letzten Mal.
Ja.
Du brauchst halt eine Möglichkeit, dem Hund aufzuzeigen, wo gibt es Grenzen, wo gibt es keine Grenzen, zum Beispiel um sich in dieser Welt halt zurechtzufinden. So, und wenn ich meinen Kindern vermittlich Grenzen und sage, das geht jetzt nicht, und immer wenn wir an dieser Grenze angekommen sind, dann erlaube ich meinen Kindern und ermutige sie auch dazu, diese Grenze in Frage zu stellen. Immer. Also die sollen auch mich in Frage stellen, wenn ich Verbote ausspreche oder sonstiges, wo ich sage, das möchte ich jetzt nicht. Dann sollen sie mich fragen, warum. Denn diese Grenzen sind ja in der Regel nicht in Stein gemeißelt. Also nur, weil es dann heißt, du darfst nicht, ich sag mal, nicht bis nach 22 Uhr draußen bleiben, dann kann das Kind ja trotzdem fragen, okay, alles klar, die Grenze akzeptiere ich jetzt erstmal, aber warum nicht? So, dann kann ich mitteilen, sagen, okay, alles klar, ich habe eine gewisse Aufgabe für dich, solange bis du jetzt selbstständig unterwegs sein kannst, bis dahin, gib mir das Sicherheit zu wissen, dass du zu diesem Zeitpunkt da bist, fertig. So, und das brauche ich jetzt, das ist meine Grenze und deswegen sage ich hier nein. Und dann können die Kinder das auch akzeptieren, weil die Kinder brauchen Grenzen. Ich kenne aber Eltern, die erziehen ihre Kinder oder, naja, erziehen, auch wieder dieses Wort, Entschuldigung, ich habe es drin, die bringen ihre Kinder in die Situation, wo sie sagen, ja, ich verbiete meinen Kindern gar nichts, sie sollen sich ausprobieren, wo sie wollen. Interessanter Ansatz. Ich sehe allerdings, dass die Kinder auch teilweise dann gerade später mehr Probleme haben im sozialen Umfeld, so wie ich das erlebt habe. Es gibt sicherlich auch andere Leute, wo das anders ist. Nur habe ich das wahrgenommen, weil sie das nicht anerkennen oder nicht verstehen, auch in Grenzen zu denken. Und ich glaube, wenn man sich eine Grenze für bestimmte Sachen setzt im ersten Moment oder feststellt, da ist eine Hürde, sagen wir nicht keine Grenze, eine Hürde. Es gibt eine Hürde, ist besser. Dann habe ich auch die Chance, hier auf dieses, mich dort eben an die Hürde zu stellen oder auf ein Plateau oder whatever, wie auch immer man das sieht. Von dort aus kann ich sozusagen einen Überblick erfahren. Also ich stehe zum Beispiel, nehmen wir jetzt hier die Hecke, ich stehe an dieser Hecke und kann sagen, okay, ich komme hier nicht weiter. Ich kann da nicht durchgehen. Die Hecke hat sicherlich einen Grund. Aber hier kann ich innehalten und kann sagen, okay, ich halte Ausschau. Gibt es einen anderen Weg? Gibt es eine andere Möglichkeit? Das, was du ja vorhin noch gesagt hast, ne? Gibt es andere Möglichkeiten? Wenn ich jetzt in der Angst bin und mir sozusagen das von außen betrachte und sage, okay, warum hatte ich denn überhaupt Angst und kann es, was schafft mir das denn für Möglichkeiten? Und dann sehe ich, okay, alles klar, ich kann einen anderen Weg um die Hecke und rumgehen. Ich kann oben drüber springen. Ich kann die Hecke vielleicht kleiner machen. Ich kann da durchgehen. Ich kann mich unten drunter buddeln. Was auch immer. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja, aber ich glaube, dass dieses Gefühl von Hürden, wir brauchen Hürden, um einfach auch das Denken an sich anzukurbeln, um zu merken, okay, ist klar, ich darf darüber philosophieren und darüber nachdenken, wie könnte der nächste Step sein und ich kann von hier aus Ausschau halten, wie kann es weitergehen. Und ich glaube, deswegen ist unser Geist auch dahin angepasst, eben immer wieder sich Hürden aufzumachen. Und die Chance ist allerdings, eben zu sagen, nee, die Hürde ist nur da und wir können sie überwinden. Und das finde ich in der Wissenschaft so unglaublich cool, wenn die sagen, okay, also das kleinste Teilchen, was wir jetzt kennen, ist jetzt X. Weiß gar nicht, was ist das kleinste Teilchen gerade? Also Quanten ist das ja noch nicht, ist noch kleiner irgendwie, glaube ich. Das ist das kleinste Teilchen und dazwischen wäre jetzt, zwischen allen Sachen wäre irgendwie nichts. Das akzeptiere ich nicht. Da ist eine Hürde. Ich möchte wissen, was ist dazwischen. Also schafft das wieder diesen Anreiz zu sagen, ich entwickle mich weiter. Es gibt eine Hürde. Ja, ich kann die aber erstmal in Frage stellen. Oder ich akzeptiere die und laufe einfach da weiter und akzeptiere diese Abhängigkeit. Und dann, okay, jetzt habe ich mich ja ein bisschen vertan hier. Aber ja, letztendlich, deswegen, dieser Kreis bin ja ich, ist ja du, ist ja alles eins. Deswegen glaube ich, dass dieser Kreis sich so Stück für Stück entwickelt. Und deine buddhistische Geschichte fand ich sehr schön und die erinnert mich an dieses Kurzvideo von John Weir, das Ei. Da geht es ja genau um denselben Punkt. Und wenn jemand bisher gehört hat, das Ei bei YouTube sich anzugucken, ich glaube, das umreißt tatsächlich ein Großteil von dem, was wir gerade besprochen haben, schon sehr gut.
Das war ein ziemlich gutes Schlusswort. Wir sind jetzt bei fast einer Stunde angekommen.
Krass, Zeit für Schokolade
ganz
hier.
Herzlichen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und wir freuen uns über ein Like, über ein Sharing. Und ja, lasst uns gerne einen Kommentar da. Vielleicht gibt es noch ein Thema, was wir beim nächsten Mal aufgreifen können. Habt einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Habt euch lieb. Bis bald.
Tschüss. Danke, Alex.